Verletzung. In der Gemeinschaft reiner Gottgeweihter ist die Erörterung der Spiele und Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes für das Ohr und das Herz sehr angenehm und befriedigend. Indem man solches Wissen kultiviert, schreitet man auf dem Pfad der Befreiung allmählich fort. Danach ist man befreit und die Anziehung festigt sich. Dann beginnen wirkliche Hingabe und hingebungsvoller Dienst. Erläuterung. Hier wird beschrieben, wie man im Krishna-Bewusstsein und im hingebungsvollen Dienst Fortschritte machen kann. Zunächst muss man die Gemeinschaft von Menschen aufsuchen, die Krishna bewusst sind und sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Ohne solche Gemeinschaft kann man keine Fortschritte machen. Nur durch theoretisches Wissen oder Studium kann man keinen spürbaren Fortschritt machen. Man muss die Gemeinschaft materialistischer Menschen aufgeben und die Gemeinschaft von Gottgeweihten aufsuchen. Denn ohne die Gemeinschaft von Gottgeweihten kann man die Taten und Spiele des Herrn nicht verstehen. Die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass die absolute Wahrheit unpersönlich sei. Weil sie nicht mit Gottgeweihten Gemeinschaft haben, können sie nicht verstehen, dass die absolute Wahrheit eine Person sein und wie eine Person handeln kann. Dies ist ein sehr schwieriges Thema und solange man die absolute Wahrheit nicht als Person versteht, kann von Hingabe keine Rede sein. Dienst oder Hingabe kann nicht etwas Unpersönlichem dargebracht werden. Dienst muss einer Person dargebracht werden. Nicht-Gottgeweihte können Krishna-Bewusstsein nicht wertschätzen, wenn sie das Srimad Bhagavatam oder eine andere vedische Schrift, in der die Taten und die Spiele des Herrn beschrieben sind, lesen. Sie halten solche Taten und Spiele für Dichtung, für erfundene Geschichten, weil ihnen das spirituelle Leben nicht in der richtigen Art und Weise erklärt wird. Um die persönlichen Taten und Spiele des Herrn zu verstehen, muss man die Gemeinschaft von Gottgeweihten aufsuchen. Und wenn man dank solcher Gemeinschaft über die transzendentalen Taten und Spiele des Herrn nachdenkt und sie zu verstehen versucht, dann öffnet sich einem der Pfad zur Befreiung und man ist frei. Jemand, der unerschütterlichen Glauben an die höchste Persönlichkeit Gottes hat, wird gefestigt und seine Anziehung mit dem Herrn und den Gottgeweihten Gemeinschaft zu haben, stärkt sich. Gemeinschaft mit Gottgeweihten bedeutet Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Gottgeweihte, der solche Gemeinschaft pflegt, entwickelt das Bewusstsein, dem Herrn zu dienen. Und wenn er sich dann in der transzendentalen Stellung hingebungsvollen Dienstes befindet, wird er allmählich vollkommen. Maum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Paskasyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Reise, die nötig ist, um in die spirituelle Welt zurück zu Krishna zurückzukommen. Diese Stufen, die für die inneren Reisen so wichtig sind, fangen an mit Shraddha, festes Vertrauen. Dieses feste Vertrauen, sagen wir mal, wird in der Gemeinschaft von geweihten Krishna erzeugt. Man hat zunächst einmal ein bisschen Vertrauen. Die Seele, so wird gesagt, kann ohne Vertrauen nicht auskommen. Genauso wie Luft oder Wasser die Eigenschaft hat, flüssig zu sein, hat die Seele die Eigenschaft, Vertrauen zu investieren. Der Maslow, ist das ein Soziologe oder ein Psychologe? Maslow. Genau, der ist ein Psychologe. Der Psychologe, Mr. Maslow, hatte 5 Bedürfnisse des Menschen aufgezählt und hatte erklärt, wie der Mensch durch die Bedürfnisse-Erfüllung versucht, zufrieden zu werden. Die meisten von uns haben das Vertrauen in sich, wenn wir ein Bedürfnis erfüllen, dann werden wir zufrieden. Zum Beispiel in euch allen ist ein festes Vertrauen, was ich im Augenblick sehe, wenn ich Frühstück esse, geht es mir besser. Das ist ein bestimmtes Vertrauen. Ist nicht unbedingt gesagt, aber es ist ein Vertrauen, das wir alle in uns haben. Sonst würden wir nicht alltäglich zum Frühstück hingehen. Es gibt 5 solche Bedürfnisse, in deren Erfüllung wir Vertrauen haben, dass es uns zufriedenstellt. Das erste ist ein körperliches Bedürfnis, Bedürfnis nach Sauerstoff. Zum Beispiel stellt euch mal vor, hier würde jemand einen Sauerstoffentzugsapparat ansetzen. Nicht? Wir würden dann nur noch denken, Sauerstoff, 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 das ist, was wir brauchen. Ja. Wir haben Vertrauen darin. Wir haben ein Bedürfnis, dass durch diese Bedürfniserfüllung wir überhaupt leben können. Körperliche Bedürfnisse sind die ersten Bedürfnisse. Wozu Bedürfnis nach Sauerstoff, nach Nahrung, nach Wärme, nach Bewegung und Schlaf gehören. Da gibt es ein Sicherheitsbedürfnis, Bedürfnis nach Schutz, nicht? Vertrauen Sie in Ihre Kriminalpolizei, dann geht es Ihnen besser. Ein Bedürfnis, Sicherheitsbedürfnis ist auch Bedürfnis nach Unterstützung, nach Altersvorsorge und so weiter. Wir haben ein anderes Bedürfnis, wir haben das Bedürfnis, zu jemandem oder etwas dazu zu gehören. Es gab einmal in Amerika einen Film, Der Mann ohne Nationalität. Der war, aus irgendwelchen Gründen wurde er entamerikanisiert, etwas, was ich durchaus für vorteilhaft betrachte, aber in diesem Film wurde es so dargestellt, dass es das Schlimmste war. Und er wurde dann irgendwie verrückt. Ein Zugehörens- und Liebesbedürfnis. Dazu gehört auch das, was viele Menschen zur Hare Krishna-Bewegung führt. Nicht? Wir wollen gerne zu einer Gruppe dazugehören, dort Zuneigung und so weiter finden. Das vierte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Wertschätzung. Wir wollen alle Anerkennung haben. Ein bisschen jedenfalls. Wenn uns jeden Tag jeder sagt, du bist also total unqualifiziert, das würde erhebliche Schäden bei uns vorrufen. Und als 5. Bedürfnis wird so das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung angegeben. Wozu gehört, dass man seine Talente entwickelt und herauskramt, aber weil Maslow noch nicht im heiligen Tempel gelernt hat, weiß er nicht, dass es noch tiefere Dimensionen für Selbstverwirklichung gibt, nämlich dass man sein spirituelles Selbst erkennt. Weswegen ich diese 5 Bedürfnisse aufzähle, ist, um zu sagen oder um klar zu machen, dass jeder von uns eigentlich ganz automatisch sein Vertrauen in diese Dinge hineinsetzt. Wenn ich meine körperlichen Bedürfnisse zufriedenstelle, geht es mir gut. Wenn ich meine Sicherheitsbedürfnisse zufriedenstelle, geht es gut. Wenn ich meine Zugehörens- und Liebesbedürfnisse zufriedenstellen geht, ist mir gut. Und wenn ich wertgeschätzt werde und auch mich ein bisschen verwirkliche in dem, was ich tue, geht es mir gut. Dieses Grundvertrauen in die Bedürfnisbefriedigung ist bei jedem vorhanden, bei jedem und jeder. Nun, im spirituellen Sinne ist es wichtig, dass wir das Vertrauen, was wir ohnehin schon haben, auf Gott richten. Und zwar würde eine spirituelle Definition des Vertrauens so aussehen: Wenn ich einfach meine Zuflucht bei der höchsten Persönlichkeit Gottes suche und mit ihr verbunden bin, ganz fest und unerschütterlich, dann erst geht es mir gut. Im spirituellen Leben oder der spirituellen Philosophie geht es so weit, dass ein Mensch denkt, ich muss eigentlich an erster Stelle dieses eine Bedürfnis, das Bedürfnis nach Yoga, nach Verbindung zufriedenstellen. Dann sind die anderen Bedürfnisse automatisch damit erfüllt. Das ist Vertrauen im spirituellen Leben. Einfach dadurch, dass ich mich ganz und gar in Krishnas Dienst beschäftige und mit Krishna verbunden bin, sind diese Bedürfnisse, sind alle meine Bedürfnisse erfüllt. Ne? Ein spiritueller Mensch weiß, ich komme auf eine höhere Seinsstufe, wenn ich höher verbunden bin mit Krishna. Kann man das nachvollziehen? Dieses Vertrauen eines spirituellen Menschen? Das geht so weit, dass sich der spirituelle Mensch, dass er weiß, wenn ich das versorge, ist es so, als wenn ich Wasser auf die Wurzel eines Baumes gieße. Dann werden die Äste, die Blätter und auch die Früchte versorgt. Wir haben hier unser Naturtalent, Harishchandra Prabhu, der in allen Fragen der Landwirtschaft hochkompetent ist und direkt ermächtigt ist mit dem geeigneten Wissen. Der kann, soll ich sagen, da brauchen wir aber nicht erst so eine Kompetenz wie Harishchandra zu fragen. Wenn man die Wurzel eines Baumes gut versorgt, mit Bachblüten, mit schönem Wasser, ein bisschen Jauche, nicht zu viel, weil es sonst übersäuert, ne? Dann kriegt der Baum so viel Kraft aus der Wurzel, dass er immun ist gegen alle möglichen Schwierigkeiten, selbst den harten bayerischen Winter, der jetzt seinen kurzen Eisatem nochmal über die Farm geschickt hat. Ne? Ja, so ist auch der Mensch im spirituellen Leben, der sucht nach der Wurzel allen Seins und kommt bei dieser Suche auf Krishna zu sprechen. Und er weiß, wenn ich einfach Krishna diene, dann sind all meine Bedürfnisse zufriedengestellt. Versucht einmal dieses Experiment. Versucht einmal für ein halbes Jahr oder ein Jahr alles zu tun für Krishnas Zufriedenstellung. Und ihr werdet merken, wie ihr versorgt seid. Ihr werdet selbst dann gesund werden. Krishna wird nämlich euch alles schicken. Ich hatte die Erfahrung davon gemacht, ich hatte ein Rückenleiden und habe mich irgendwann nicht mehr darum gekümmert, weil alles, was ich probiert hatte, hat so und so nicht funktioniert und habe einfach mich Krishna hingegeben und plötzlich kommt ein netter Mensch und reicht mir die super Rückenkorrigierungsmatratze, die also alle Probleme löst. Auf der Rückenebene will ich sagen. So, für den spirituellen Weg ist dieses Vertrauen ganz wichtig. Es ist am Anfang wichtig, in der Mitte wichtig und am Ende des spirituellen Lebens wichtig. Es ist die Voraussetzung und der helfende Begleiter auf unserem spirituellen Pfad. Dieses Vertrauen kommt dadurch zustande, dass man in den Schriften der Bhaktis, des Bhakti-Yogas liest, wie die Vedas, Bhagavad Gita, da wird dieses Vertrauen erweckt. Es wird aber ganz besonders auch erweckt, wenn man Kontakt hat mit solchen Menschen, die schon in diesem Vertrauen gründen, die das bereits leben, die es verwirklichen und so weiter. Der zweite Punkt für unsere spirituelle Reise ist Sadhu Sangha, die Gemeinschaft von Menschen, die im spirituellen Leben verankert sind. Das liegt daran, dass die Sadhus oder die Devotees von Krishna in ihrem Herzen eine ganz besondere Shakti haben. Wisst ihr, was Shakti ist? Energie oder Kraft. Im Herzen von den Devotees von Krishna ist die Bhakti Shakti. Oder, anders ausgedrückt, die Barmherzigkeit Krishna. Wie oft haben wir, die wir schon im spirituellen Leben, sagen wir mal, einige Jahre zugebracht haben, gemerkt, wie im Kontakt mit Devotees plötzlich in unserem Herzen diese Energie fühlbar wurde. Wir spüren plötzlich, wenn wir Gemeinschaft haben mit Devotees, dass wir die Kripa Shakti, die Barmherzigkeitsenergie Gottes erfahren. Denn in dieser Gemeinschaft tun sich so viele wunderbare Dinge ergeben. Zum Beispiel, dass wir korrigiert werden, was unsere Missverständnisse betrifft. Das erfährt man sehr oft. Wie in der Gemeinschaft von Devotees, geweihten Krishnas, ist es sehr oft so, dass einem fast ein Spiegel vorgehalten wird und man plötzlich merkt, ich habe hier noch eine gewisse Unebenheit im Kopf, die korrigiert werden muss. Manchmal ist das ein bisschen schmerzhaft sogar. Aber diesen Schmerz wollen wir umarmen auf unserem spirituellen Leben. Er ist unser Freund, dieser Schmerz. Denn wir werden auf diese Weise hingewiesen, dass wir etwas verbessern können. So, diese Gemeinschaft mit großen Devotees beeinflusst auch uns, sodass wir selber mehr und mehr die Eigenschaften von diesen geweihten Krishnas annehmen. Das heißt, Gemeinschaft ist wie ein Spiegel. Was immer vor ein Spiegel gestellt wird, wird in ihm reflektiert. Es taucht als Bild auf. Genauso können wir in unserem Herzen, wenn wir Gemeinschaft mit Devotees haben, die gut sind, plötzlich auch ebenfalls das Bild der Hingabe entdecken. Patrick, wir sprechen von mir. Ja, wirklich? Ein meditatives Dasein ist es. So. Man sollte natürlich besonders mit solchen Devotees Gemeinschaft pflegen, auf deren Welle man auch ist, die man verstehen kann, wo man Wertschätzung entwickeln kann, wo man, sagen wir mal, berührt wird und so weiter. Das heißt, diese Gemeinschaft mit Devotees ist so, wie wenn ein potenter Mann mit einer fruchtbaren Frau zusammenkommt und sie sich dann begegnen. Schon bei der ersten Begegnung kommt es zu einer Zeugung von einem Kind. Ich meine, wenn sie sich in diesem Sinne begegnen. So ist es auch, wenn ein Wahrheitssuchender, der wirkliches wissen möchte, mit einem überzeugten geweihten Krishna zusammenkommt, wenn sie sich so begegnen, dann kommt es zu einer spirituellen Zeugung im Wahrheitssuchenden. Der wird das Feuer des spirituellen Lebens entsteht in ihm. Er wird auch sagen, so werde ich auch, das mache ich auch, ich bin auch überzeugt, kein Problem. Gut, und morgen werden wir dann, der philosophische Vorspann für meine Reise, spirituelle Reise. Wir haben also zwei Grundbedürfnisse für die spirituelle Reise jetzt gehört. Erstmal für das Vertrauen in Krishna, dass einfach dadurch, dass ich mich Krishna zuwende, alle meine Bedürfnisse erfüllt werden. Und zweitens die Gemeinschaft mit solchen, die bereits im spirituellen Leben verankert sind. Da in dieser Gemeinschaft diese Eigenschaften, die wir brauchen, auch in unserem Herzen wie eine Spiegelung auftreten. Nun möchte ich euch nicht länger mehr die Geschichte von Gop Kumar, dem Wahrheitssuchenden, vorenthalten, der auf seiner Reise zurück in die spirituelle Welt ging. Ich habe zum besseren Vorstellen eine künstlerische Sache hier mitgebracht, die ich hier enthüllen möchte, zu Anfang des Seminars. Die Karte kann mir vielleicht helfen. Wir haben hier ein grünes Tuch, was wir jetzt wegziehen werden, aber das Geheimnis ist noch nicht freigegeben. Dann möchten wir Reise in die spirituelle Welt, Key! Ja! Alles Kleine.
künstlerische Darsteller, machen sehr reichliche Darstellung.
Wir sehen in dieser künstlerischen Darstellung, die wir gerade enthüllt haben, ich sage das immer so deutlich für die Kassettenhörende Nachwelt, damit Sie sich das auch vorstellen können. Rechts im Bild, Gopkumar, die Seele, die auf der spirituellen Reise ist, und links im Bild sehen wir Krishna, der die Seele mit geöffneten Händen empfängt. Kann man es sehen von dir aus, Alexander? Und kann ich das? Gut. Die Geschichte, die ich erzählen werde, ist nicht eine Geschichte, die einfach nur, wie soll ich mich ausdrücken, erdichtet worden ist, sondern ist eine wahre Beschreibung von der spirituellen Reise einer großen, einer Seele, die durch alle Stufen gegangen ist und letztendlich dann in die spirituelle Welt gekommen ist. Diese Geschichte wurde niedergeschrieben im 15. Jahrhundert. Yes, 15. Jahrhundert. Und war aber schon lange in spirituellen Kreisen bekannt. Sie ist eigentlich schon 5000 Jahre im Umlauf in spirituellen Kreisen, aber wurde dann im 15. Jahrhundert von dem Weisen, dem geweihten Chaitanya Mahaprabhu, Sanatan Goswami, ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Und wir werden uns in unserem Seminar jeden Morgen ein bisschen mehr mit dieser Geschichte befassen. Sie ist eine lange Geschichte, wie gesagt, und ich bräuchte viel mehr Zeit, als ich habe. Aber wir werden sie in jedem Fall durchgehen können und durchnehmen können. In den ersten Teil dieser Geschichte werden wir diese beiden spirituellen Voraussetzungen, Shraddha, Vertrauen und Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit Gott geweiht, als Geburtsorte für spirituelles Leben wiederentdecken. Nun, die Geschichte handelt von zwei Persönlichkeiten im Grunde genommen. Einem spirituell Suchenden, der dann irgendwann einmal seinen spirituellen Meister Gopakumar findet. Dieser spirituelle Suchende ist ein Brahmana, der sich unzufrieden fühlt in seinem Leben und nicht die, das, den Sinn und den Zweck seines Lebens kennt. Dieser Brahmana bekommt eines Tages einen Mantra und er chantet diesen Mantra mit großem Vertrauen. Und als er so den Mantra chantet, verliert er seine materiellen Anhaftungen an Heim, Herd, Sexualität, Geld und diesen starken Bindungen ans materielle Dasein. Und es ist sogar so, dass eines Nachts wir so unzufrieden mit der Sinnfrage beschäftigt ist und nicht schlafen kann, er eine Erscheinung hat von Shiva, der ihm erscheint und sagt, gehe hin nach Mathura, dort wirst du die Antwort auf deine Frage erhalten. Schreckt auf in der, ist sehr glücklich und verlässt noch am gleichen Morgen, ganz in der Früh, sein Heimatdorf. Und er reist dann und kommt nach einiger Zeit in Mathura an und dort hört er in einem Waldhain ein ekstatisches Weinen. Wir kennen wahrscheinlich nur Wein aus Kummer, wenn die Katze gestorben ist oder so. Aber dieses Wein hatte eine andere Qualität. Die Tränen, die man, es war ein glückliches Wein, die Tränen waren kühl und erfrischend. Wie die, oder wenn man ein glückliches Wein hat, sind die Tränen kühl und erfrischend, wie die kühlenden Strahlen des Mondes. Solch ein Wein hörte er, ein ganz ekstatisches Wein, ein glückseliges Wein aus einem Waldheim. Und er ging dem Klang nach und sah dort plötzlich eine Persönlichkeit, die er noch nicht zuvor gesehen hatte. Eine Persönlichkeit, die eine strahlende Aura um sich hatte. Da fragte: Du siehst so bewundernswert aus. Deine Ausstrahlung taucht diesen Wald ein in ein gleißendes Licht. Wer bist du? Und kannst du mir deine Lebensgeschichte erzählen? Gokumar kommt aus seiner diese Persönlichkeit kommt aus seiner Ekstase heraus und stellt sich vor und sagt: Ich bin Gokumar. Ich wusste, dass du heute hier vorbeikommen wirst, O Brahmana. Denn Srimati Radharani selber hat mir gesagt, ich soll hier hinkommen und auf dich warten. Ich habe ein großes Geschenk für dich. Ich habe die Unterweisung, die du brauchst, um in die spirituelle Welt zu kommen. Der Brahmana wird auch glücklich. Was? Wusstest du, dass ich nur noch eine Frage habe? Das ist der Sinn meines Daseins. Und wie komme ich in die spirituelle Welt? Woher wusstest du das? Gokumar lächelt sein geheimnisvolles Lächeln. Hinter diesem Lächeln verbirgt sich eine Grunderkenntnis. Wenn jemand ernst wird im spirituellen Leben, ich meine nicht oberflächlich, sondern ganz ernst ist, dann macht Krishna selber die Arrangierung, dass man mit den Persönlichkeiten zusammentrifft, die einem weiterhelfen und weitergehende Unterweisung geben können. Krishna macht sogar die Arrangierung, dass jemand, der Fragen hat, immer tiefere Fragen hat, seinen spirituellen Meister begegnet und der ihm dann mit einem geheimnisvollen Lächeln sagt: Das ist, was du wissen musst. Nicht, das ist dann da, wenn jemand sehr ernsthaft wird nach dem spirituellen Wissen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, ob alles für uns arrangiert wird. Die Frage ist ja. Worum wir uns Sorgen machen müssen, ist um unsere eigene Seriosität im spirituellen Leben. Über unsere eigene Ernsthaftigkeit. Wenn die vorhanden ist, macht Krishna all die Arrangierung besser, als wir sie machen können. Gokumar sagt also: Ich habe die Unterweisung, die du brauchst, um zurück nach Goloka Vrindavan zu kommen, um zurück in die spirituelle Welt zu kommen. Du wirst dieses Ziel erreichen, indem du ganz und gar bei den heiligen Namen des Herrn Zuflucht suchst. Bei dem Namen Sankirtan. Aber um dir zu erklären, wie man das macht, werde ich dir eine Geschichte erzählen. Ich werde dir meine eigene Lebensgeschichte erzählen. Und anhand dieser Lebensgeschichte kann ich dir am allerbesten darstellen, wie der Pfad des spirituellen Fortschrittes aussieht. Meine Geschichte ist eine Geschichte der Barmherzigkeit. Und dann fängt Gokumar an mit seiner Lebensgeschichte. Wir haben hier also eine Geschichte in der Geschichte. Wir werden noch viele andere kleine Geschichten in dieser Geschichte entdecken. Aber es ist wichtig, dass wir gleich am Einstieg das große Bild haben. Das große Bild ist: Ein Wahrheitssuchender, ein Brahmana, macht sich auf die Suche und trifft dann eine große Persönlichkeit, die die Vollendung erreicht hat, in einem Hain in Mathura. Und diese große Persönlichkeit namens Gokumar erzählt seine Lebensgeschichte. Und Gokumar fängt an. Er sagt, er sei ein junger Kuhhirte gewesen in Vrindavan, das ist ein bestimmter heiliger Ort, und er ging jeden Tag, wie es die Art der Kuhhirtenjungen ist, mit seinen Kühen heraus und hütete die. Nun, in der Umgebung gab es einen Heiligen. Und dieser Heilige war sehr, sehr vertieft. Oft kam es vor, dass er plötzlich aufstand, von inneren Regungen erfasst und tanzte und sang und dabei in große Ekstase verfiel. Oft kam es vor, dass er einfach nur da saß, manchmal sogar die ganze Nacht hindurch da saß, scheinbar völlig abwesend. Wir werden von dieser scheinbaren Abwesenheit noch mehr hören. Wir werden hören, wo die großen Seelen dann sind, wenn sie scheinbar abwesend erscheinen. Nicht? Und Gokuma als Junge fühlte eine gewisse Anziehung zu diesem Heiligen. Er konnte ihn nicht verstehen, aber er hatte ein bisschen Vertrauen, eine große Seele. Wunderbar. Nun, eines Tages winkte der Heilige Gokuma heran und sagte: Mein Kind, nimm dein Bad in der Yamuna. Ich habe ein Gefühl, dir etwas Wichtiges schenken zu können. Ich werde dir die Einweihung geben in das Schenken eines ganz besonderen Mantras. Gokuma ist überrascht, aber auch sehr freudig. Der Heilige möchte ihm Einweihung ins spirituelle Leben geben. Normalerweise ist es so, dass der Schüler ernsthaft darum bittet und darum ringt und der spirituelle Meister ihn prüft. Aber hier sehen wir, dass der spirituelle Meister so viel Barmherzigkeit hat und sagt: Jetzt komm, ist der Zeitpunkt deiner Einweihung gekommen, nimm doch schnell ein Bad, dass du äußerlich sauber bist, und dann geht der Nektar los. Der Nektar deines Lebens. Gokuma nimmt also ein Bad, kommt aus der Yamuna heraus und setzt sich begierig vor diesen großen Seele, vor der er viel Vertrauen hat. Zu der er viel Vertrauen hat. Der Heilige heißt Jayanta, ich möchte ihn auch mit diesem Namen jetzt ansprechen, und gibt ihm das Mantra. Schon während er es ausspricht, wird er von Symptomen der Ekstase erfasst, fängt an zu zittern, Tränen bewegen sich in seinen Augen und schließlich hat er sich nicht mehr in Kontrolle. Aber weil sein Schüler so neu ist und es vielleicht nicht verstehen ist, reißt er sich mit letzter Kraft noch zusammen und mitten in den Unterweisungen, wie man dieses Mantra chantet, steht er auf, überwältigt von der Ekstase und geht, verschwindet im Wald. So, Gokuma hat also eine Einweihung bekommen, er hat sein Mantra erhalten, aber er weiß nicht genau, was jetzt alles mit dem Wissen um den Mantra verbunden ist. Nicht? Wenn der spirituelle Meister, sagen wir mal, uns Unterweisungen gibt, gibt er uns Unterweisungen, wie genau wir den Mantra chanten, was unsere Beziehung zu Gott ist und alle möglichen wissenswerten Dinge, damit wir das auch richtig machen können. Aber das war in diesem Fall nicht möglich, denn ich weiß nicht, ob ihr es verstehen könnt, er wurde so ekstatisch, dass er einfach nicht mehr erklären konnte. Bei Srila Prabhupada ist es manchmal gegangen, er saß in der Vorlesung, einmal in Mayapur, ich war selber dabei, er sang das Jaya Radha Madhava und plötzlich wurde er von Ekstase überwältigt. Und er saß dann nur noch da und er hielt diese Ekstase in sich drin, aber man sah, wie Tränen über sein Gesicht liefen. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, ich war zuerst sehr, ich hatte meine Orientierung verloren. Ich war bis jetzt mit meinem spirituellen Meister. Ich war ja ein ganz junger Devotee. Was ist jetzt mit Srila Prabhupada? Ich schaute ihn an und bemerkte, wie durch den ganzen Raum von seiner Person Wogen gingen. Wogen, die unsere Herzen bewegten. Nicht Wogen, die Wellen bewegten. Und alle waren total ergriffen. Wir saßen da und wir merkten, wie von Srila Prabhupada, der in einem total erleuchteten Bewusstseinszustand war, diese Wogen der Ekstase über uns übergehen. Und ich wurde total kribbelig oder erfasst. Und dann fing ein Devotee an zu singen. Und bis nach einiger Zeit, die in meinem Zeitempfinden wie eine Ewigkeit waren, Srila Prabhupada aus der Ekstase hervorkam und dann seine Vorlesung gab. Nicht so, das erinnere ich noch besonders gerne, das habe ich einige Male gesehen bei Srila Prabhupada. Sehr berührend im Grunde genommen. Denn normalerweise verbergen die großen Seher diese sehr privaten Ekstasen, weil die Anfänger im spirituellen Leben das überhaupt nicht verstehen können. Denn sie haben überhaupt keine Erfahrung von Ekstase. Das heißt, dass die Ekstase der Sexualität, ich weiß nicht, ob ihr einmal oder euch erinnern könnt an Tätigkeiten in diesem Bereich, nicht? Das ist ja eine sehr überwältigende Erfahrung. Aber es ist im Vergleich zur Ekstase der Gottesliebe nur so wenig wie ein kleines, bescheidenes Tröpfchen im Vergleich zum großen Ozean. Jetzt könnt ihr euch gleich vorstellen, wie stark das sein muss. Wie ein bescheidenes Tröpfchen im Vergleich zum großen Ozean. So kann man sich es ungefähr vorstellen mit unserem weltlichen Maßstab. Aber es ist ganz anders, als wir uns das spekulativ ermessen können. So, Gokumar fing also an, dieses Mantra zu chanten. Und er merkte, wie bald schon sein Herz gereinigt wurde von materiellen Verunreinigungen. Und er wurde sehr angezogen und entwickelte nur noch eine Frage: Wann kann ich Krishna treffen? Wie kann ich ihn, den ich mit diesem Mantra verehre, sehen und erkennen? Wie kann ich ihm persönlich meine Dienste darbringen? Und von diesem Wunsch beseelt, zog er los, bis er eines Tages ein Brahmana traf. Dieser Brahmana hatte einen kleinen Hausaltar, eine kleine Box. Ich habe auch so eine kleine Box. Ihr könnt euch mal meinen Altar anschauen. Und in dieser kleinen Box hatte er ein Chalakramshila. Ein heiligen Stein, könnte man sagen, denn die ist vielleicht so groß, in dem Krishna sich persönlich vergegenwärtigt. Auf unserem Altar haben wir auch einige Chalakramshilas, die wir uns nachher einmal anschauen können von vorne. Und dieser Brahmana saß da an einem Fluss und verehrte diesen Chalakramshila auf seinem kleinen Reisealtar, kann man sagen. Und nachdem er fertig war, machte er die Box zu, klapp, und steckte die Box weg. Gokumar hatte ihn beobachtet und er wurde von großer Trauer überfallen. Was? Du steckst den Herrn weg? Und du hast ja gar nicht richtig ihn verehren können. Du hast ihm nichts, keine Opferung dargebracht. Weißt du, mein lieber Junge, ich bin sehr, sehr arm. Meine Verehrung ist sehr bescheiden. Wenn du sehen möchtest, wie Gott richtig verehrt wird, dann musst du nach Mathura gehen, an den Königshof. Dort wirst du sehen, wie der König einen wunderschönen Tempel gemacht hat, wo täglich viele Opferungen dargebracht werden. Halte dich in diesem Tempel auf und werde glücklich. Wenn ihr so einen Tempel einmal besuchen möchtet, möchte ich euch empfehlen, nach Jaipur aufzubrechen. In Jaipur hat ein König, ein Rajaput, eine wunderschöne Tempelanlage gebaut, den Tempel von Govindaji, der in einem wunderschönen Tempelgarten ist. Man geht dort rein, vorher ist eine astrologische Sternwarte zu sehen, mit der man schon vor tausenden von Jahren die genaue Konstellation der Sterne gesehen hat und Beobachtungen gemacht hat. Es war wichtig, um Horoskope zu lesen und für einige andere Dinge. Nicht? Und dort findet ihr diesen wunderschönen Tempel in einem wunderbaren, prachtvollen Garten, wie ihr lebt. Ich habe diesen Garten eine Nacht zugebracht. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, man geht hinter den Tempel und sieht dann diese wunderschönen Pagoden, in wunderschön gelegenen Blumenbeeten, Rasenanlagen und so weiter. Nur bei der Übernachtung war es ein bisschen intensiv. Wir lagen dort in einem dieser, ich weiß nicht, wie heißt die, Gazebos oder so. So jedenfalls so kleine Häuschen, nicht? Die über Flüsse, ein kleines Flüsschen lagen, ein sich angelegten Fluss. Und als der Mond aufgab, dann aufging, sah ich unter mir den Flüsschen. Eine davon hatte ein Juwel auf dem Haupt. Das vergesse ich nie. Das Mondlicht reflektiert sich in diesem Juwel. Und ich bin auch schon aufgestanden und bin dann irgendwo anders hingegangen, um unter einen Baum weiter zu schlafen. Einfach wie ein Bettelmönch. Ich muss hier mal so leben, wie essentiell leben. Und dann gingen wir morgens zu diesem wunderschönen, prachtvollen Tempel, der mit getriebenen Gold und Silber waren und so weiter. Es ist unglaublich, wie diese König der damaligen Zeit diese Tempel verehrt also gemacht hat. Und so ging es auch Gop Kumara. Er ging in solch einen Tempel hinein und sah dort die Verehrung Krishnas. Musikanten spielten wunderschöne Bhajans. Immer wieder kamen die Tempeldiener und brachten neue Zubereitungen hin und er hielt sich auf, er sang den Tag wunderschöne Lieder zur Zufriedenstellung Krishna. Nun, der König, der die finanziellen Mittel gab für diese Verehrung, kam auch in den Tempel und er fand bald Gefallen an diesem Jungen. Gop Kumara war zu der Zeit vielleicht ein bisschen älter als unser Damodar. Komm mal, Damodar, dass wir uns vorstellen können. Also, so sieht es. Er war ungefähr ein bisschen größer. Damodar, der ein bisschen nervös hier schaut. Aber dass man sich das vorstellen kann. Danke, Damodar. Ja. So war er wohl ein junger Knabe und war sehr anziehend, weil sein Herz voller Hingabe war. Und der König, der selber keinen Sohn hatte, nahm ihn an als sein Sohn. Und kurz bevor er starb, rief er Gop Kumara in sein Sterbebett und sagte, Gop Kumara, ich werde jetzt diese Welt verlassen. Du sollst mein Nachfolger werden, denn du hast alle guten Eigenschaften, die ein König braucht. Und die wichtigste ist, du bist ganz und gar ausgerichtet. Wurde Gop Kumara erst als junger Prinz sehr aufgezogen, war ja noch nur ein bisschen größer als der Bursche, aber wuchs heran bald und bald entwickelte er sich, zeigte er sich, dass er außergewöhnliche Talente hatte zum Regieren und er versorgte weiterhin die Bildgestalt in dem Tempel, bis eines Tages ein Streit ausbrach im Tempel, der sein ganzes Leben veränderte. Und zwar kamen einige spirituelle Menschen in den Tempel. Das war ein Mann, der von sehr einfachem Wesen war. Auf dem Altar geopfert worden war. Und ihm war, er hatte Reste gelassen und diese Reste wurden den Durchreisenden Heiligen gegeben, weil gerade nichts anderes da war. Die Heiligen, die richten, also diese spirituellen Menschen richten sich auf. Warum gebt ihr uns etwas, was schon jemand vorher gegessen hat? War nur ein bisschen was davon weggenommen worden. Gop Kumara sah, wie die sich aufregten. Da war sehr gestört. Wieso regen sie sich auf? Das ist Speise von Gottes Teller. Da kann man nicht sagen, das hat mal einer berührt, der nicht so weit war und so weiter. Das ist Speise von Gottes Teller, das muss man respektieren. Und er weinte, wieso können die Menschen das nicht sehen? Da kam ein alter, weiser Hase zu ihm und sagte, mein lieber König, an diesem Ort wissen die Menschen nicht so viel über die spirituelle Wissenschaft Gottes. Geh hin nach Nilachal, nach Jagannath. Er verehrt und alle, die ihn verehren, wissen von der Besonderheit der Nahrung von ihm. In Jagannath Puri, Nilachal, nehmen selbst die edlen, zweimal geborenen Prasadam zu sich, was von einem Hund berührt wurde. Die Hauptsache ist Prasadam, Speise, die Gott geopfert wurde. Sie wissen, wie besonders das ist. Selbst die Krähen, die dort leben, kriegen manchmal Prasadam. Und es ist schon gesehen worden, dass sie bei ihrem Tode ihre ursprüngliche spirituelle Form annahmen und geradewegs zurück in die spirituelle Welt gehen. So machtvoll ist das Prasadam von Lord Jagannath. Und diese Speise, dieses machtvolle Prasadam von Lord Jagannath gibt es dort ständig. Gokumar, und das fällt wirklich auf an seiner Persönlichkeit, sagte Danke, legte seine Krone nieder, sagte den Ministern, ihr könnt das weitermachen, ihr habt von mir gelernt, was ich beibringen kann, ich wandere weiter. Meine spirituelle Sehnsucht zieht mich jetzt zu Jagannath, dem Herrn des Universums. So, was in Jagannath Puri genau geschah mit Gokumar, werden wir in unserer nächsten Lesung behandeln. Ich werde diese Lesung übrigens eröffnen mit einer großen Überraschung. Ich habe durch Lord Jagannaths Barmherzigkeit Prasada von Jagannath Puri dabei. Ich hoffe, dass jetzt Corinna nicht kommen wird und die Tür knacken wird vor der Zeit. Ich habe dieses Prasada, was so machtvoll ist, dass jeder, der auch nur ein Krümelchen davon zu sich nimmt, mit Sicherheit in die spirituellen Fortschritt macht, habe ich dabei. Ich werde es morgen verteilen. Haltet noch durch, diesen einen Tag. Gut, damit bin ich an den Anfang gekommen. Ich bin allerdings, das muss ich hier als kleines Beiwort sagen, ich bin total begeistert von dieser Nektar-Geschichte, wo so viele wichtige Lektionen drin sind für uns. Aber ich merke, ich komme so langsam vor. Vielleicht müsst ihr noch eine Woche nach dem Osterseminar hier bleiben. Vielleicht muss ich meine Reise nach Serbien einfach abblasen, der Fluggesellschaft sagen, ich reise nicht, ich erzähle die Geschichte zu Ende. Oder wir müssen irgendwie sehen, ich werde zu Krishna beten, dass wir sie auf alle Fälle zu Ende erzählen können. Ja. Nein, wenn wir jetzt länger erzählen, ist die Problematik, dass das ganze Seminar der ganze Tag durcheinander kommt. Und ich möchte aber eine Sache noch gerade sagen. Manche von euch sehen ein bisschen müde aus. Manche von euch sind ein bisschen weggetrieben in den Bereich des Schlafes. Das ist nicht gut für diese Geschichte, um sie gut zu hören. Ich möchte euch also bitten, achtet darauf, dass ihr morgen in einer guten Haltung da seid, vielleicht 20 Kniebeugen in der Kälte. könnte da helfen. Aber morgen werden wir total extra. Morgen werden wir auch hören, wie Gokumar seinen spirituellen Meister wieder trifft am Ozean von Puri und wie er weitere Unterweisungen bekommt. Aber hier werden wir jetzt enden. Srila Prabhupada ki jai, Gokumar ki jai, Go Premanandi Hari Bol.